Die Flugzeit beträgt nur 25 Minuten, sagt der Pilot beim Start in Glasgow durch. 25 Minuten über die Westküste Schottlands, die Isle of Bute, die Halbinsel Kintyre und die Isle of Jura. Dumm nur, dass ich nichts davon sehe. Wie Ex-Beatle Paul McCartney in seinem Welthit mal auf Kintyre einst sang, Mist rolling in from the sea. Nebel wabert vom Meer heran.
Wall of Kintyre, oh mist rolling in from the sea. My desire is always to be on Wall of Kintyre.
Die Wolkendecke bricht auf. Unter der Propellermaschine eine felsige Steilküste. Und dann eine schier endlose grüne Heidelandschaft. Vereinzelt gesprenkelt mit weißen Flecken. Ein paar wenigen kleinen Orten. Das also ist Islay, die südlichste Insel der Inneren Hebriden. 30.000 Schafe, etwas mehr als 3.000 Einwohner und 9 Whiskybrennereien. Nicht irgendwelche. Ardbeg, Caolilla, Laphroaig und Lagavulin sind der Goldstandard des Scotch, des schottischen Whiskys. Am Flughafen, der nicht mehr ist als eine Baracke mit einer Landebahn, wartet Rainer Münch, ein Deutscher aus Frankfurt. Groß, vital, graue Haare, eine Schiebermütze auf dem Kopf. Mit seiner Frau Sabine lebt er auf Islay.
Das erste Mal waren wir wegen dem Whisky hier fürs Islay Festival. Die Insel hat uns vom ersten Moment an, sagen wir mal, gepackt. Und dann ein paar Jahre später, wir hatten hier schon dann Freunde gefunden, waren immer wieder hier. Egal, wo wir in Schottland rumgefahren sind, also einmal Islay war immer dabei. Naja, und wir kommen in der Fähre an und du hast innerlich das Gefühl, ich komme nach Hause.
In Ballygrant, einem Dorf, haben die Münchs ein Bed and Breakfast. Als Whisky-Experte begleitet Rainer Besucher zudem auf Touren zu den wichtigsten Brennereien. Und in die Geschichte Islays, die wiederum untrennbar mit Whisky verknüpft ist.
Islay wird deswegen Islay ausgesprochen, auch wenn es Islay mit Y hinten geschrieben wird, weil es ursprünglich aus der gälischen Schreibweise kommt. Und in der gälischen Schreibweise wird es I mit dem Axon Graf drüber L-A geschrieben. Und die Bezeichnung hat man dann hier übernommen in Islay, wie ihr es alle lest, damit die Engländer es aussprechen können.
Wir fahren auf der A846 zur Südküste Islays, weil eine Tour über die Whiskyinsel dort beginnen muss, sagt Rainer Münch. Die A846 ist eng, aber immerhin zweispurig. Die meisten Straßen auf Islay sind Singletrack, alle paar hundert Meter mit einer Bucht zum Ausweichen. Die A846 führt vorbei am Macri, einem Noble Hotel inmitten einer Dünenlandschaft mit eigenem Golfplatz und einem exzellenten Restaurant. Durch Port Ellen, eine Hafenstadt mit einer legendären Brennerei gleichen Namens. Die ist seit 1983 geschlossen, soll aber demnächst wieder eröffnen. Die letzten Jahrgänge des Port Ellen, etwa der 1979er, sind Liebhaberstücke. Sie werden auf Whiskybörsen für bis zu 7.000 Euro gehandelt. In Port Ellen beginnt der Whisky Trail, ein Rad- und Wanderweg, der die Brennereien Islays verbindet. Genauer, verbinden soll. Denn vom Whisky Trail sind nur 2 Teilstücke fertiggestellt. Im Nordwesten und hier an der Südküste. Wir erreichen Lagavulin. Auch dieser Name geht aufs Gälische zurück. Die ursprüngliche Sprache Schottlands. Lagavulin bedeutet die Mulde an der Mühle. Lagavulin ist pures Idyll. Schafe grasen auf nebelverhangenen, sanft ansteigenden Hügeln. Die Brennerei, eine Ansammlung weißer Gebäude, liegt an einer felsigen Bucht, direkt am Meer, wie alle Destillerien auf Islay.
Weil Islay ein sehr schwer schiffbares Gelände hat, weil überall Felsen davor sind. Und da war es sehr einfach, sagen wir mal, einen Ausguck oben auf einem kleinen Bergelchen zu sitzen, der geguckt hat, ob ein Schiff und Segel am Horizont aufgehört, um alle zu warnen, da kommen die Steuereintreiber.
27 Brennereien gab es zu Hochzeiten Anfang des 19. Jahrhunderts auf Islay. In allen wurde damals schwarz gebrannt.
Früher waren das keine Brennereien, wie wir sie kennen. Im Prinzip hat jedes Dorf im Kleinen gebrannt und die hießen auch nicht Distilleries. Das waren sogenannte Change Houses. 1821 wurde erst der Distillerieerlass gegeben. Man konnte eine Lizenz erwerben, um offiziell brennen zu dürfen und nicht mehr hart bestraft zu werden, wenn man schwarz gebrannt hat. Und ein Grundbestandteil dieser Lizenz war eine Mindestgröße. Und damit war es wiederum für die Steuerbehörden ziemlich einfach, weil was man nicht mehr verstecken kann, kann man leichter prüfen. Man sieht hier überall, bei jeder Distillerie heißt es established. Eigentlich würde man ja doch sagen founded, gegründet. Wir übersetzen das dann sehr gerne mit erwischt. Ab da mussten sie es offiziell machen.
Willkommen zur Whiskyprobe bei Lagavulin. Mein Name ist Ian MacArthur. Wir werden heute mit einer Abfüllung aus dem letzten Jahr beginnen. Einem 14 Jahre alten Whisky aus der Serie Jazz Release. 9 Jahre in einem amerikanischen Bourbonfass gereift, 5 Jahre in einem Brandyfass. Ein wirklich außergewöhnlicher Tropfen.
Ian MacArthur ist eine Legende. Ein kleiner Mann mit eisgrauen Haaren, stets schelmisch grinsend. Er steht in der Lagerhalle von Lagavulin, einem kühlen Kellergewölbe. Vor sich ein Dutzend Whisky-Liebhaber. 2 Paare aus Frankreich, ein paar Amerikaner, Deutsche, Engländer, Spanier und Polen. Hinter sich Whiskyfässer, eine Reihe nach der anderen, bis unter die Decke gestapelt. Das Heiligtum von Lagavulin. Ian MacArthur ist Warehouseman bei Lagavulin, der Lagermeister. Geboren und aufgewachsen auf Isla, nie woanders gelebt. Und seit 53 Jahren bei Lagavulin. Auch sein Großvater, sein Onkel und sein Bruder haben ihr gesamtes Berufsleben in der Brennerei verbracht. Wie die anderen Destillerien auf Isla auch, produziert Lagavulin ausschließlich Single Malts. Whiskys, für deren Herstellung nur gemälzte Gerste verwendet wird und vor allem, die nur aus einer Brennerei kommen, also nicht mit anderen Whiskys verschnitten sind.
That's a lovely dram, that one. That's a good dram.
In der Tat ein toller Whisky. Fruchtig und süß und im Abgang rauchig. Das ist typisch für Isla. Der Boden der Insel besteht zu 90% aus Torf. Ein natürlicher Brennstoff, den die Einwohner früher nicht nur zum Heizen verwendet haben.
Wenn man, wie in Deutschland, auch zum Bier brauen, dann wird die Gerste erst eingeweicht, dann wird sie auf einen Malzboden verlegt und wird so lange gewendet, bis sie anfängt zu keimen. Und kurz vor Beginnung der Keimung, dann, wenn das Korn so richtig alle Energie hat, wird die Keimung gestoppt. Mit Wärme. Und da hat man natürlich in der Vergangenheit den Brennstoff benutzt, der zu Füßen lag sozusagen. Und das war hier halt Torf. Heutzutage benutzt man den nicht mehr zum Trocknen, sondern nur noch zum Aromatisieren. Das Malz heute wird in den Großmelzereien mit heißer Luft getrocknet.
Das rauchige Aroma ist gewöhnungsbedürftig, jedenfalls für weniger versierte Trinker. Es macht viele schottische Whiskys aus, die aus Isla vor allem. Hier dreht sich ohnehin alles um Uschgeba, wie Whisky auf Gälisch genannt wird, um das Wasser des Lebens. Zusammengerechnet beschäftigen die Destillerien mehr als 500 Menschen, ein Sechstel der Einwohner Islas. Und sie ziehen das Gros der 55.000 Touristen an, die Isla jedes Jahr besuchen. Diese Abhängigkeit von den Destillerien hat auch Nachteile. Wie Ian MacArthur weiß.
Als ich hier angefangen habe, war Lagavulin viel kleiner. Dann kam die Whisky-Krise der frühen 80er Jahre. Niemand mochte mehr Single Malt. Alle wollten Verschnitt trinken. Wir hatten Glück, dass unser Eigentümer durchgehalten hat. Erst als wir Ende der 80er Jahre den 16 Jahre alten Single Malt auf den Markt gebracht haben, hat sich das Blatt gewendet. Seitdem läuft es.
Lange Zeit hat Lagavulin nur den 16 Jahre alten Single Malt produziert. Eine riskante Wette auf die Zukunft. Heute ist die Produktpalette breiter. Es gibt 8, 10, 12 und 16 Jahre alte Single Malts. Plus zahlreiche Sonderabfüllungen. Einige kann man nur vor Ort kaufen, im Besucherzentrum der Brennerei. So machen es alle Destillerien auf Isla. Die Idee dahinter ist einfach. Wer schon eine Tour bucht für 60 oder 120 Euro pro Person, der deckt sich anschließend auch im Laden der Destillerie ein. Mit Jacken, T-Shirts, Kappen oder mit einem besonders edlen Tropfen.
Früher haben wir niemanden reingelassen. Wir hatten nichts für Besucher im Angebot. Heute empfangen wir jeden Tag Besucher aus aller Welt. Sie mögen unsere Whiskys.
Ian MacArthur zaubert eine Flasche aus dem Regal. Eine Spezialabfüllung. Das Etikett ist übermalt. Der Whisky darin ist bernsteinfarben, aber dunkler als alle anderen, die wir probiert haben.
Ein 25 Jahre alter Single Malt, 59% Alkohol. Wie schmeckt der? Nein, das gleiche Eichenfass, das gleiche Sherryfass. Dieser Single Malt schmeckt anders, weil wir die Flaschen an einer feuchten Stelle auf dem Boden lagern, nicht in einem Regal. Danke fürs Kommen, Leute. Wir verkaufen diesen Whisky im Laden für 100 Pfund die Flasche.
Wir lassen das Auto stehen und wandern über den Whisky Trail. Landeinwärts Schafweiden, landauswärts ockerfarbene Sandstrände. Das Wasser ist warm, jedenfalls für eine Insel, die auf demselben Breitengrad liegt wie Kopenhagen und Malmö. Schwimmen hier ist dennoch nur etwas für Hartgesottene, denn die Lufttemperatur beträgt selbst im Hochsommer selten mehr als 20 Grad, im Winter aber auch selten weniger als 10. Traditionell war Whisky ein klarer, erzählt Rainer, vergleichbar dem deutschen Korn. Nichts Besonderes also. Gelagert wurde er in Tonkrügen.
Wir reden von der Zeit, wo alles, egal was, in Fässern transportiert wurde. Vom Schießpulver über Salz, über Heringe, vollkommen wurscht. Und in dieser Zeit zwischen 1880 und 1920 war das Getränk der High Society in London war Sherry. Und der wurde aus Jerez in Fässern auf Schiffen nach London transportiert. In London auf Flaschen gefüllt und dann verkauft. Was blieb stehen? Fässer, eine ganze Menge.
Erst durch das Lagern in Fässern bekam er seine charakteristische Farbe und nahm die Aromen der Spirituosen an, die vorher in diesen Fässern transportiert worden waren. Wann und wie der Whisky in die Fässer kam, weiß man nicht. Aber es gibt eine Theorie. Sie besagt,
dass ein in London lebender Schotte vor den Steuerbehörden Whisky verstecken musste. Und den hat er wohl in den Fässern dann versteckt und noch relativ kurze Zeit festgestellt, och, das schmeckt aber gut. Und so ist wahrscheinlich die Fassreifung entstanden.
Rainer Münch deutet auf einen Felsen im Atlantik, darauf die Ruine einer Burg.
Das ist Dunuvik Castle. Die Reste davon. Man sieht hier noch diesen einen schwarzen Felsen da oben. Das war ein Riesending. Und das haben die Besitzer, die Campbells, Clan Campbell war das, die haben das selber zerstört. Die sind umgezogen auf das Innere der Insel. Und damals waren die Zeiten noch so, was nicht da ist, weil es kaputt ist, muss ich nicht verteidigen.
Ursprünglich hatte die Burg einem anderen Clan gehört, den MacDonalds. Sie war Teil eines Herrschaftsgebiets, das etliche Bredeninseln, die Halbinsel Kintyre und Nordirland umfasste, kontrolliert von den Lords of the Isles, den Fürsten der Inseln. Eila war der Mittelpunkt dieses Reichs und Lagavulin mit Dunuvik Castle der wichtigste Hafen.
Das ist schottisches Festland. Das ist Nordirland. Es ist näher nach Nordirland als das schottische Festland.
Die nächste Bucht und die nächste Destillerie, Laphroaig. Bis in die 1980er Jahre, erzählt Rainer Münch, haben alle Brennereien auf Eila die komplette Produktion vor Ort abgewickelt. Vom Anbau der Gerste bis zum Lagern der Fässer oder Flaschen. Heute beziehen die meisten die gemälzte Gerste und den Torf vom Festland. Kaolila etwa hat dort auch seine Lagerhallen. Nur wenige stechen ihren Torf noch von Hand, wie Laphroaig.
Das ist halt die traditionelle Methode. Man hat es hier beibehalten, weil man über dieses Handstechen weniger Eingriff in die Natur hat. 20, 30 Zentimeter wird weggenommen, dann wird der Torf gestochen. Das obere Stück ist der braune Torf, den nimmt man zum Aromatisieren und unten drunter ist der schwarze Torf, den würde man oder hat in der Vergangenheit genutzt zum Heizen. Wenn die dann fertig sind mit dem Stechen für den Torf, dann legen sie diese 20 cm, die sie vorher gecuttet haben, wieder drauf. Das heißt, der wächst nach.
Das ist unser Torffeuer. Es brennt 8 bis 12 Stunden, je nach Qualität des Torfs. Wie ihr seht, keine Flammen. Diese Technik, das Kalttorfen, haben wir eigens bei Lefroig entwickelt.
Buddy MacArthur, ein Neffe von Ian MacArthur, dem Warehouseman von Lagavulin. Die Welt ist klein auf Isla, vor allem in der Whisky-Szene. Buddy leitet die Brennerei von Lefroig. Zwischen zwei Meetings zeigt er uns die Torfanlage. In einem Ofen glüht der Torf bei niedriger Temperatur. Der Rauch zieht über eine Esse auf den Trockenboden im Stockwerk darüber. Dort ist die gemälzte Gerste ausgelegt. Sie ist noch nicht restlos getrocknet. Dadurch kann sie mehr Aroma aufnehmen.
Durch diese Methode ist der Geschmack unseres Whiskys einzigartig.
Wir fahren von der Südküste in den Nordwesten Islas, nicht am Meer entlang, sondern durchs Innere der Insel, auf einer Single-Track-Road. Um uns herum Torffelder, Wiesen, Schafe. Gegenverkehr gibt es nicht. Ab und an ein Gehöft, an dem die schottische Fahne weht. Ein weißes Andreaskreuz auf hellblauem Grund. Isla ist auch eine Hochburg des schottischen Strebens nach Unabhängigkeit. Beim Referendum über den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, haben 2 von 3 Schotten dagegen gestimmt. In Bridgend stoßen wir wieder auf die A846, die Hauptstraße Islas. Wir kommen durch kleine Orte, Red Houses, Eskmish, Kilmeny. Ein paar Häuser, weiß gestrichen wie überall, sonst nichts. An einer Kreuzung biegen wir ab. Die Nebenstraße führt auf eine baumlose Anhöhe und dann in eine Mulde. Darin ein See, Loch Finn Lagan. Dort treffen wir den Anthropologen Raymond Lafferty.
Finn Lagan war der Mittelpunkt einer Steinzeitkultur. Hier gibt es Ruinen von alten Steinkreisen. Im 6. Jahrhundert haben irische Missionare diesen Ort zu einer heiligen Stätte erklärt. Im Mittelalter haben die Wikinger Schottland besetzt. Ein Wikinger namens Somerled hat hier ein unabhängiges Königreich gegründet.
Hier one of the Vikings called Somerled carved out his own independent kingdom.
Dieses Königreich, die Herrschaft der Lords of the Isles, überdauerte 450 Jahre und Finn Lagan war die Hauptstadt. Genauer eine Insel im See. Raymond Lafferty zieht Gummistiefel an. Wegen der Schafe, die überall koten. Der Weg hinunter ist in der Tat ein Slalom. Dunkel und geheimnisvoll liegt der See da, umgeben von kahlen Hügeln. Ein Holzsteg führt auf die Insel, gesichert durch ein Gatter, vor den Schafen. Die Insel hat die Größe eines Fußballfeldes. Auf dem Boden grobe Steine, die Überbleibsel angelegter Wege. Leicht erhöht eine Ruine, eine Mauer aus Sandstein.
Finn Lagan was only open to the Lord's family.
In Finn Lagan haben nur der Lord, seine Familie und wahrscheinlich seine Verwalter gelebt. Vielleicht 100 Leute. Aber um den See herum waren es nach unserer Schätzung 3.000 bis 4.000 Menschen. Mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung Islas. Manche Forscher sagen, dass die Artus-Sage ihren Ursprung in Finn Lagan hatte. Jeder neue Lord musste in einen Fußabdruck auf einem Felsen treten. Damit wurde die Einheit von Herrschaft und Land symbolisiert und legitimiert. Der neue Lord tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers. Das ist ähnlich wie König Artus, der das Schwert Excalibur aus einem Felsen zieht. Von 1100 bis 1500 war Finnlaggan das Zentrum unserer, der gälischen Kultur. Das ist einer der vielen Aspekte der schottischen Geschichte, der nicht in unseren Schulen gelehrt wird.
Wie die meisten Menschen auf Islay ist Ronald Lafferty für die Unabhängigkeit Schottlands. Aber nur wenige sprechen es so deutlich aus wie er.
If you ask people, what do you feel? Are you British or are you Scottish? I would say 90% of Scottish people.
Fragt man die Menschen hier, ob sie sich als Briten oder Schotten fühlen, sagen 90% als Schotten. Aber der Schritt hin zur Unabhängigkeit ist ein Schritt ins Ungewisse. Und das macht den Menschen Angst. Aber in meinen Augen müssen wir diesen Schritt gehen. Es wird nicht einfach, ganz und gar nicht. Seit mehr als 300 Jahren haben wir das englische Pfund. Wenn man bedenkt, welchen Schaden der Brexit nach 40 Jahren in der EU angerichtet hat, kann man sich vorstellen, wie schlimm es für uns werden kann. Aber auf lange Sicht wird die Unabhängigkeit gut für uns sein, wirtschaftlich und kulturell.
In the long term economically, it will help the Scottish culture, it will strengthen Scots.
Buchladdich ist die letzte Station unserer Tour. Wieder mit einer Legende, Mary McGregor. Sie leitet das Besucherzentrum. Mary ist Islay durch und durch.
Ich bin in der Gegend von Buchladdich aufgewachsen. Als Kind war die Destillerie wie ein Spielplatz für mich. Mein Vater war Farmer. Hier hat er sich seinen Whisky geholt. Während er auf die Abfüllung gewartet hat, habe ich auf dem Gelände gespielt.
Die Farm lag in den Hügeln oberhalb von Buchladdich. Zu anderen Kindern hatte Mary kaum Kontakt, bis sie in die Schule kam. Dort war sie überrascht. Die anderen Kinder sprachen eine andere Sprache als sie, Englisch.
My first language is Gaelic.
Meine Muttersprache ist Gälisch. In der Schule durften wir kein Gälisch sprechen. Erst 10 Jahre später haben sich die Leute wieder auf Gälisch besonnen. Ich kann Gälisch lesen, schreiben, verstehen und sprechen. Obwohl es verboten war, habe ich es bis heute nicht verlernt.
Mary gießt uns einen Whisky ein, einen Buchladdich.
Das ist der torfigste Whisky der Welt. Wir nennen ihn Octomore, nach einer Farm, auf der im 19. Jahrhundert Whisky gebrannt wurde. Dieser Octomore hat einen Torfgehalt von 137,3 ppm. Auf Lager haben wir sogar einen mit 300 ppm.
We have got some per Octomore at over 300 parts per million in the warehouse.
Ich schüttel ungläubig den Kopf. Whiskys gelten schon ab einem Torfgehalt von 50 als sehr rauchig.
Unser Land und unser Whisky gehören untrennbar zusammen. Single Malt ist das Blut Schottlands.
Wow, der Octomore ist eine Geschmackssensation. Erdig und mineralisch, aber mit fruchtigen und süßen Noten. Ein würdiger Abschluss dieser Tour zu den Brennereien und in die Kultur Islays. Im Shop für 99 Pfund, sagt Mary. Das sind 115 Euro. Die muss ich wohl ausgeben.
Myself.